Der S3-Podcast.
Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht zu eitel wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber immer auch wieder ein bisschen ins Lächerliche zieht. Und ich glaube, Selbstironie ist sehr, sehr wichtig.
Wieso regt es alle so auf, dass ich ein kleines Techtelmechtel mit einer jungen Frau hatte? Die Eltern reden wieder nicht mit mir. Wochenendhaussperre. Sie fürchten, ich werde eine Kampflesbe. Mann, oh Mann, was ein bisschen Spielen verursachen kann.
Der Mensch an sich ist getrieben von der Sehnsucht, sich selbst zu präsentieren.
Es sind natürlich auch viele Fallen drin und Unwahrheiten absichtlicherweise und falsche Fährten.
Man ist bereit, alles auf den Markt zu werfen, in der Hoffnung, dass etwas zurückkommt. Ich würde das so interpretieren.
Input. Donnerstag, 3. Januar. Der erste Eintrag im neuen Jahr. Und schon geht's ums Arbeiten. Ich habe ein Thema für meine nächste Sendung. Aber das ist auch gerade alles. Jetzt geht's ums Eingrenzen. Zwei Beobachtungen könnten mir dabei helfen. Erstens, es gibt im Zürcher Strauhofen eine Ausstellung über das Tagebuch schreiben. Die muss ich sehen. Allerdings weiss ich noch nicht einmal so genau, auf was ich eigentlich schauen soll. Zweitens, und diese Beobachtung kann man mittlerweile fast an jedem Ecke machen, wenn man ein Heftchen aufschlägt zum Beispiel, wenn man im Internet surft oder wenn man den Fernseher einschaltet. Überall erzählen dann Menschen aus ihrem Leben. Und je privater das Erlebnis ist, desto lieber erzählen sie es in aller Öffentlichkeit. Ich weiss zwar noch nicht so genau, wie ich die zwei Beobachtungen in eine Sendung bringen soll, aber auf jeden Fall ist es erstaunlich, was einem die Menschen heutzutage alles so offenbaren. Einfach so von sich aus. Eine Frau zum Beispiel, vielleicht ist es nicht einmal eine Frau, vielleicht ist es auch ein Mann, auf jeden Fall berichtet sie in einer Gratis-Zeitung unter dem Pseudonym Zora täglich aus ihrem Leben. Ich lese die Kolumne zwar nicht regelmäßig, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ging irgendwie ständig um ihr Sexleben.
Nein, nicht schon wieder Drama. Wieso regt es alle so auf, dass ich ein kleines Techtelmechtel mit einer jungen Frau hatte? Die Eltern reden wieder nicht mit mir. Wochenendhaussperre. Sie fürchten, ich werde eine Kampflesbe. Mann, oh Mann, was ein bisschen Spielen verursachen kann. Wieso sehen wir den Geschlechtstrieb als ein Übel, ein schreckliches Übel, das man bekämpfen und auf keinen Fall fördern darf? Ich komme nicht draus. Ich will ja noch immer den zukünftigen Vater meiner Kinder finden, aber solange er nicht kommt, will ich auch noch Neues erleben und mir die Hörner abstoßen können, oder nicht? Sehe ich's wieder komplett falsch?
Freitag, 4. Januar. Weiter auf der Spur der öffentlichen Selbstdarsteller. Das mal nicht in werbefinanzierten Gratiszeitungen, sondern in sogenannten seriösen Blättern. Beim Durchblättern von ein paar alten Magazinen stolpere ich über den Text hier vom Kolumnist Max Küng.
Ich checke meine E-Mails noch bevor ich den ersten Kaffee trinke. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit, eine wirklich, wirklich schlechte Angewohnheit. Ich nehme mir vor, später in meinem Notizbuch unter dem Kapitel Vorsätze 2007, solche, die sich wirklich lohnen, zu notieren, nie mehr meine E-Mails checken, bevor ich den ersten Kaffee getrunken habe und vor allem, bevor ich eine Hose angezogen habe. Denn das sieht nicht nur schlecht aus, wenn man unten ohne auf dem Sofa sitzt, das fühlt sich nicht nur komisch an, blutte Haut auf kaltem Leder, sondern das MacBook brennt auch die Haare von meinen nackten Oberschenkeln. Wirklich sehr heiß, dieses neue MacBook.
Es braucht nicht viel Fantasie, um die verbrennten Haare bis da anzuschmücken. Sonntag, 6. Januar. Haben wir über das Wochenende ein bisschen Zeit genommen, um weiter am Thema für meine nächste Sendung zu arbeiten. Frau und Kind sind mässig begeistert, dass ich das in der Freizeit mache. Aber das muss jetzt einfach sein. Es muss fürschi gehen. Die letzten zwei Tage habe ich das Internet abgerast auf der Suche nach Berichten, wo Menschen ihr Privatleben in der halb anonymen Öffentlichkeit vom World Wide Web ausbreiten. Meine Erkenntnis bis dato, sie machen es vor allem auf privaten Homepages und immer mehr in Blogs. Zum Beispiel in dem da von einer Frau aus Zürich, die auf ihrer Webseite Sachen wie die da schreibt.
Gerade ist mir der Mann mit einer Unterhose auf dem Kopf entgegengekommen. In unserer Wohnung, versteht sich. Es sah ein bisschen aus, als ob er eine Reggae-Mütze tragen würde. Er erklärte mir, er habe sich die Unterhose auf den Kopf gezogen, um nicht zu vergessen, dass er noch die trockene Wäsche zusammenlegen wolle. Mir ist ehrlich gesagt egal, was er auf dem Kopf trägt. Hauptsache, er vergisst seine Hausmannsqualitäten nicht.
Ich habe ein bisschen in den Blog umeinander gestöbert und bin mir dabei vorgekommen, wie im Badzimmerkästchen von einer fremden Person. Schnell wird klar, dass die Frau eine Mutter ist und einen kleinen Bub hat. An einem Ort auf ihrem Blog hat sie einen Stickbrief mit ihren Macken gepostet. Laut dem verbraucht sie mehr WC-Papier, als fürs Erdklima gut ist. Sie schläft am liebsten in Boxershorts und wechselt nicht gern volle Abfallsäcke aus. Obwohl die Blog-Einträge öffentlich zugänglich sind, habe ich beim Lesen das Gefühl, dass sie Grenzen überschreiten. So, wie wenn man ohne Anmeldung in ein Haus von einem fremden Mensch hineintrampelt. Es ist ein ähnliches Gefühl, wie ich früher an dem Tag schon mal hatte, wo ich in einem Heftchen diesen Satz da gelesen habe.
Die vier Kinder sind alle ausgezogen. Dirk und ich sind alleine mit dem Schrott, der übrig geblieben ist von unserer Familie.
Ziemlich ein happiger Eintrag. Er ist in einem Tagebuch gestanden. Eine Frau aus Deutschland hat ihn 1984 geschrieben, nachdem sie 28 Jahre mit ihrem Mann verheiratet war. Der Eintrag war nicht für die Öffentlichkeit, denke ich. Erst viel später hat er den Weg zum Publikum gefunden, wie am Deutschen Tagebucharchiv. Und von dort ist er ins Geo gerutscht. Mir fällt auf, dass Tagebucheinträge, Blogs im Internet und Kolumnen in Heftli erstaunlich ähnlich sind. Von der Form her und vom Inhalt. In all diesen Gattungen schreiben Menschen über sich selber. Sie machen sich Gedanken über ihr Leben. Sie berichten von ihrer letzten Party gleichermaßen wie von der letzten Scheidung. In der Zeit vor dem Breitband-Internet hat allerdings nicht die halbe Welt mitgelesen. Oder wenigstens nicht gerade sofort. Ich glaube, jetzt habe ich es. Das ist wirklich das Thema für die nächste Sendung. Ich gehe der Frage nach, warum Persönliches und Privates früher noch im Tagebuch eingeschlossen worden ist, aber heutzutage der halben Welt erzählt wird. Am besten fange ich hinten an. Bei den Anfängen vom über sich selber schreiben. Donnerstag, 10. Januar. Bin hoch motiviert. Ich treffe Alfred Messerli, ein Privatdozent und Biografieforscher vom Institut für populäre Kulturen an der Uni Zürich. Ein Professor wie aus dem Bilderbuch, nur ohne Bart. Er ist sehr interessiert, aber auch ein bisschen zerstreut. Und während dem Gespräch rutscht ihm ständig seine schwarze Hornbrille von der Nase. Aber was er über das Tagebuch schreiben und seine Anfänge sagt, das ist spannend.
Frühe Belege gibt's sicher im Hochspätmittelalter. Allerdings hat man vielleicht eine falsche Vorstellung, wenn man das jetzt mit dem Tagebuch von heute vergleicht. Das sind noch zum Teil andere Formen gewesen. Man muss sich vorstellen, in dieser Zeit sind in der noblen, in der adeligen Familie, ich rede jetzt zum Beispiel von Italien, im Quattrocento, also im 15. Jahrhundert, sind Familienbücher geführt worden. Dort ist festgehalten worden, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist, tauft, Hochzeit, politische Ereignisse, familiäre Ereignisse. Dort ist noch alles eigentlich drunter und drüber gegangen, also öffentliches und nicht öffentliches, privates. Es ist in dem Sinne nicht ein geheimes Tagebuch gewesen, sondern eben eine Art Chronik. Es hat auch andere Formen von Schriftlichkeit, dass also ein Handwerker, ein Händler auf einfache Weise festgehalten hat, wenn er Geld eingenommen hat oder wenn er hat müssen zahlen, also so etwas wie eine Buchführung. Und bei dieser Buchführung ist dann manchmal dazwischen noch etwas festgestellt worden. Das Kind ist auf die Welt gekommen, es hat den und den Namen und so weiter. Also manchmal auch ganz familiär, emotional, hat zwischen diesen Zahlen Platz gehabt.
Also wenn ich Sie richtig verstanden, ist aber der Anfang mehr so eine protokollarische Art gewesen von einem Tagebuch. Also man hat einfach so die wichtigsten Fakten im Sinne von einer Familienchronik festgehalten.
Ja, ich kann sogar sagen, es gibt eine besondere Form bei der Bibel, das ist vor allem bei den Protestanten. In der leeren vorderen Seite hat man noch bis ins 18. Jahrhundert, ja zum Teil noch Anfangs 19. Jahrhundert, hat die Familie, also Besitzer von dieser Bibel, haben damit einfach die wichtigen Daten hineingeschrieben, wenn jemand auf die Welt gekommen ist, wenn jemand gestorben ist. Also das ist praktisch das Basalste von einem Tagebuch oder eigentlich mehr von einer Chronik, Familienchronik.
Wann haben denn die Leute angefangen, persönliche Erlebnisse im Tagebuch festzuhalten? So ein bisschen mehr eine Art von Tagebuch führen, wie wir das heute kennen?
Da gibt es also auch seit dem 15., 16. Jahrhundert erste Belege. So ein sich langsames Vortasten. Das entspricht ja der, so der These von der Renaissance vom 16. Jahrhundert, vom Subjekt, das jetzt entdeckt wird, das plötzlich da ist.
Was für Leute haben denn früher noch, jetzt, wenn wir noch mal so ein bisschen in den Anfängen bleiben vom Tagebuch geschrieben, was für Leute haben dort vor allem Tagebuch geschrieben? Sind das Leute aus bestimmten Schichten gewesen oder vor allem Männer oder Frauen? Weiss man da etwas drüber?
Also einerseits sicher das Phänomen von der Oberschicht. Aber wir finden das Tagebuchschreiben auch in Kreisen, wo religiöse Ausrichtung haben, in pietistischen Kreisen und so weiter. Dort ist es immer wichtig, sich Rechenschaft zu geben, sag mal, über den eigenen Zustand, über den Sündenstand. Das heisst, man hat im Grunde ein Lebensbuch, das im Himmel für einen geschrieben wird, oder nach orthodoxer Vorstellung sogar schon geschrieben ist. Also es ist eine völlig beängstigende Vorstellung, dass es ein Regiebuch im Himmel gibt für jede Person. Man hat dem himmlischen Buch praktisch eine irdische Parallele schaffen und schauen, wie steht man. Bin ich eher auf der Seite zum Guten, will ich mal ins Paradies kommen, werde ich in die Hölle kommen und so weiter. Also der Versuch, indem man protokolliert, was man gemacht hat und es dann auch bewertet im Sinn von einer guten Tat, von einer schlechten Tat. Also eben eine Frage von der Sündhaftigkeit. Ich denke, es ist eine wichtige Wurzel auch für das Tagebuchschreiben. Also gerade der religiöse Zusammenhang, das ist im Grunde ja auch in der modernen Form von einer Art säkularisierten Sündenbekenntnis immer noch da. Also man bekennt, was man gemacht hat, im Guten wie im Bösen. Aber man redet von sich selber, das ist wichtig. Es ist in dem Sinne individuell.
Der Gedanke, dass man früher noch das Tagebuch als eine Art Sündenregister für den lieben Gott geschrieben hat, finde ich spannend. Ich frage mich, ob man beim modernen Internetblog nicht einfach den lieben Gott gegen seine Mitleser austauscht hat. Jetzt sind die höhere Instanz. Die Leute, die aufgrund der Einträge im Blog beurteilen, ob man sein Leben richtig oder falsch führt. Sie beurteilen, sie reden mit und durch das definieren sie auch bis zu einem gewissen Grad, wer man ist. Der Gedanke, den muss ich später unbedingt weiterverfolgen. Aber im Moment möchte ich noch etwas anderem nachgehen, was der Biografieforscher Messerli gesagt hat. Nämlich, dass das Tagebuch seit jeher nicht nur für die interessant ist, die es schreiben, sondern auch für die, was lesen.
Beim Tagebuch ist man ja im Grunde sehr nahe an der Realität. Also, indem man protokolliert, was gegangen ist, staunt man selber als Leser vom eigenen Tagebuch nach einigen Jahren, dann, was man da alles aufgeschrieben hat, was man eigentlich erlebt hat und so weiter. Von daher ist es eine spannende Quelle eigentlich auch für andere, für die, wo das Tagebuch eigentlich nicht vorgesehen ist. Weil das Tagebuch, gut, als Idee ist eigentlich nur für den, der es schreiben tut, denkt. Das kommt dann mit der Zeit in Vergessenheit und andere schauen rein, also das sogenannte geheime Tagebuch. Aber ich glaube, gerade das macht es sehr spannend.
Aber ist das früher noch wirklich so gewesen, dass man das Tagebuch in erster Linie für sich selber geschrieben hat und nicht auch schon mit einem Gedanken oder mit einem Hintergedanken an die Nachwelt?
Ja, ich denke, dass die Vorstellung vom geheimen Tagebuch wohl selten Realität war. Und das gehört vielleicht zu der Natur von uns, dass man, weil man als Tagebuch sich wenden tut, manchmal das Tagebuch auch als du anspricht, in dieser Haltung, die der Tagebuchschreiber hat, ist ja im Grunde ja schon eine Leserrolle fantasiert. Und das kann ein kleines oder ein grosses Publikum sein. Ich glaube, das spielt möglicherweise auch Allmachtsfantasie eine Rolle, dass man sich das durchaus vorstellen kann. Aber wir wissen auch das andere. Wir wissen von der Problematik, dass Jugendliche darunter leiden, dass Eltern ins Tagebuch schauen und so weiter. Es ist übrigens spannend, die höheren Töchter, wenn sie ins Weltland geschickt worden sind im 19. Jahrhundert, zur Ausbildung, damit sie Französisch lernen, haben als 15-, 16-, 17-Jährige auch müssen das Tagebuch schreiben. Das hat zu ihrer Ausbildung gehört, aber in dem Sinne auch kein geheimes Tagebuch, sondern also Pädagoginnen haben sich vorbehalten, einen Blick reinzuwerfen, angeblich, um die Orthographie zu verbessern und so weiter. Ist natürlich auch sicher auch eine Form von Kontrolle gewesen, von der Persönlichkeit, also eine Form, die man heute nicht würde akzeptieren. Und sie kennen das Bild vom Tagebuch mit dem Schlüssel und dem Schlössli und so weiter, das ist klar. Also im Grunde denke ich, das Tagebuch funktioniert doch auf der Basis, dass derjenige oder diejenige, die schreibt, tun, dass die davon ausgehen dürfen, dass nicht jemand das auch lesen tut. Dass sich dann die Haltung nach 20, 30 Jahren ändert, dass man vielleicht mit einer gewissen Gelassenheit auf die Sachen zurückschaut und sagt, du kannst das selbstverständlich lesen. Übrigens im 19. Jahrhundert hat das in den höheren Schichten fast zum guten Ton gehört, dass wenn man Kuraten hat, aus dem Grossbürgertum, dass dann also die Frau, die einstige Brut, also die Jungfrau, jetzt die Ehefrau, dem Ehemann das Tagebuch übergeben hat, im Sinn, es gibt nichts Geheims dir gegenüber, du darfst jetzt reinschauen und so weiter. Und das heisst ja eigentlich auch, ich habe als unverheiratete Frau, als Mädchen, nicht die Person gehabt, die Vertrauensperson, zu der ich alles auch sagen konnte. Darum habe ich das Tagebuch gehabt, habe ich die schriftliche Form, die fiktive Form von einem Dialog, wo ja ein Monolog ist, gebraucht. Jetzt, wo ich geheiratet habe, brauche ich das nicht mehr und so weiter. Das ist klar, dass das mit der Realität dann vielleicht nicht so viel zu tun hat. Aber ich glaube, als Geste ist das so gemeint gewesen. Also jetzt nicht im Sinn von einer Kontrolle. Die ist anders gewesen, soziologisch, historisch kann man das herleiten. Also sagen wir mal, Bevormundung von der Frau im 19. Jahrhundert.
Sein Tagebuch zum Lesen gibt, offenbart sich, gibt sich preis und macht sich verwundbar. Darum haben ein Haufen Tagebuchschreiber auch Wert darauf gelegt, dass ihr Tagebuch nicht von jedem x-beliebigen gelesen wird. Und wenn, dann erst, wenn sie tot sind. Ein Beispiel hier vom Toggenburger Bauernsohn und Schriftsteller Ulrich Bräker.
Anno 1768 fing ich ein Tagebuch an, das ich bis zu dieser Stunde fortsetze. Anfangs aber voll Schwärmereien stark und nur bisweilen ein guter Gedanke in 100 leeren Worten ersäuft war, mit denen notabene meine Handlungen nie übereinstimmten. Doch mögen meine Nachkommen daraus nehmen, was ihnen Nutz und Heil bringen mag.
Tagebuchschreiber wünschen sich durchaus, dass man sich für ihre persönlichen Gedanken und Ansichten interessiert, aber lieber erst nach ihrem Tod. Ab dem 20. Jahrhundert dann haben immer mehr Tagebuchschreiber angefangen, ihre Tagebücher schon zu Lebzeiten zu veröffentlichen. Der typische Tagebuchschreiber, das sind nämlich ein introvertierter, extrovertierter. Einer, der zwar etwas zu sagen hat, aber sich öffentlich nicht getraut, sagt die Frauke von Troschke. Und die muss es wissen. Die Gründerin vom Deutschen Tagebucharchiv sammelt nämlich schon seit 10 Jahren Tagebücher aus ganz Deutschland. Weil sie für einen Vortrag zu Zürich war, habe ich mich kurz mit ihr über den typischen Tagebuchschreiber unterhalten.
Ja, das sind eben doch die, die mehr in sich reinhorchen und eben ihre, das, was ihnen wichtig ist, nicht so schnell mit anderen oder so offen mit anderen bereden wollen. Die vertrauen sich lieber erstmal sich selber an, so ein Zwiegespräch mit sich selber. Und ich kann das auch gut verstehen, weil oft kriegt man ja dann eine Resonanz, entweder gar keine oder eine blöde oder eine, mit der man nichts anfangen kann. Dann ist es ja eher schwieriger, als wenn man gar nichts erst überhaupt gesagt hätte. Und beim Aufschreiben reflektiert man, sortiert man. Man kann hinterher auch sehen, was passiert denn eigentlich. Man kann irgendwo auch eine Planung machen, weil es strukturiert ist durch das Aufschreiben. Man kann sein Leben quasi auch anders in den Griff bekommen dadurch, ja.
Freitag, 11. Januar. Ich habe zwar einen Haufen Material, aber noch keine Übersicht. Ich weiss jetzt zwar mehr über den typischen Tagebuchschreiber, aber herausgefunden, warum diese Art von Schreiben nicht mehr nur im stillen Kämmerli, sondern immer mehr von aller Welt stattfindet, habe ich noch nicht. Im Moment liegt meine Hoffnung darum auf Max Küng, dem Kolumnist vom Magazin. Dem Mann, der seit Jahren vor Publikum über sich und seinen Alltag grübelt. Ich bereite meine Fragen vor und lade dazu den Cat Stevens Sitting singen. Ein Song, der bei Max Küng in einer Kolumne über Toiletten vorkommt.
Input.
Dienstag, 15. Januar. Ich komme mit meiner Sendung über Privats in der Öffentlichkeit zwar vorwärts, aber nur in kleinen Schritt. Ich weiss, dass das Tagebuch früher noch eine Art halb öffentliche Familienchronik war und sich mit der Zeit dann zum mehr oder weniger geheimen Instrument zum über sich selber nachdenken entwickelt hat. Wie es aber dazu gekommen ist, dass heutzutage Leute in dem tagebuchartigen Schreibstil in aller Öffentlichkeit über sich selber sinnieren, das ist mir immer noch schleierhaft. Zum guten Glück hat der Magazinkolumnist Max Küng für ein Gespräch zugesagt. Ich treffe ihn in seiner Zürcher Stadtwohnung. Kathedrale wäre angesichts der Höhe dieser Räume allerdings treffender. Aufgrund von seinen Kolumnen habe ich mir einen Mann mit Sendungsbewusstsein, mit Selbstironie und mit einem gewissen Hang zur Selbstverliebtheit vorgestellt. Leibhaftig angetroffen habe ich einen Menschen, der aussieht und sich auch aufführt wie eine Realfilmvorlage für den Bär in Winnie the Pooh. Wir müssten einfach die Brille wegnehmen und dafür einen Honigtopf anstellen. Und der Mann, der schreibt jetzt also seit vielen Jahren Kolumnen, wo er selber im Mittelpunkt steht. Ein introvertierter Mitteilungsbedürftiger. Mindestens in seinen jungen Jahren.
Ich glaube, es hat sicher mal auf mich zugetroffen. Ich glaube, es ist auch eine Altersfrage und eine Frage von, was für ein Leben das man hat. Als ich jünger war, wollte ich eher Sachen mitteilen. Ich bin auch introvertiert gewesen, das stimmt. Von dem her trifft das sicher zu. Jetzt haben sich die Sachen ein bisschen geändert und ich bin eigentlich recht ein gemütlicher Mensch geworden und mein Bedürfnis, mich mitzuteilen, ist relativ gut. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe einfach auch viel geschrieben, oder? Ich könnte jetzt nicht mehr über Supercard schreiben, zum Beispiel. Das ist einfach vor 5 Jahren abgehandelt worden. Und von dem her ist auch so eine gewisse Sättigung oder auch Befriedigung, kann man auch sagen, eintreten, glaube ich.
Früher hat Max Küng sogar eine Zeit lang über Sex geschrieben.
1998 habe ich eine Sexkolumne geschrieben und das wäre mir heute einfach wahnsinnig peinlich. Das würde ich heute nicht machen.
Heute wird Max Küng in seinen Kolumnen nicht mehr so intim. Persönlich ist es aber immer noch, was er schreibt. Wer seine Kolumnen liest, weiss zum Beispiel, dass er seine Mails am Morgen früh noch in der Unterhose und noch vor dem ersten Kaffee abruft, weiss, dass er fürs Leben gern Scrabble spielt und weiss, dass er sich auf Mehrfachtoiletten nicht kann entspannen, wenn neben ihm noch jemand sitzt. Bei all diesen persönlichen Details, wo man bis vor kurzem jeden Samstag über Max Küng im Magazin hat können erfahren, stellt sich die Frage, ob das überhaupt stimmt, was er seinen Lesern als Ausschnitt aus seinem Leben verkauft.
Es ist wie mit allem, es stimmt und es stimmt auch nicht. Ich spiele sehr gerne Scrabble, vor allem online. Ich habe jetzt 3 Leute, die ich regelmässig spiele und muss das auch, glaube ich, ein bisschen eindämmen, weil es ein bisschen so auch ein bisschen süchtig macht und einfach wahnsinnig viel Zeit frisst. Ich habe schon in der Unterhose die Mails am Morgen gecheckt mit dem Computer, mit dem PowerBook, wo man dann wirklich die Haare auf den Oberschenkel versenkt hat, der Computer. Aber das sind so Sachen, die einem jeder, also ich glaube, jedem von uns passieren muss, so Sachen, dass er in Unterhose irgendwo sitzt, denke ich. Hoffe ich. Es ist ein Abenteuer gewesen, das ich erlebt habe. Es ist ein sehr kleines Abenteuer gewesen, aber ich glaube, je kleiner die Abenteuer sind, desto schöner sind die Abenteuer.
Dass er durch Schreiben über diese Abenteuer auch als Person in den Mittelpunkt rutscht und damit auch zum Gegenstand von Diskussionen wird, ist Max Küng eher unangenehm.
Wenn man salopp gesagt die Hosen runterlässt und eine persönliche Kolumne schreibt, kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass das einfach unkommentiert bleibt von den Leuten, weil man drückt sein persönliches Leben denen in ihre Zeitung oder in ihr Heftchen rein. Andererseits bin ich nicht besonders scharf drauf, auf so Reaktionen, weil es schlichtweg auch wahnsinnig viel Zeit frisst. Also all das Beantworten von Mails und Briefen ist sehr, sehr zeitaufwendig.
Das tönt jetzt doch ein bisschen kokett. Wer schon so lang so öffentlich als Person im Mittelpunkt steht wie der Max Krüng, für den wird Eitelkeit zwangsläufig zum Thema, finde ich. Das stimme ich, sagt er, aber er kenne es Gegenmittel.
Ich glaube, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu ernst nimmt. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht zu eitel wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber immer auch wieder ein bisschen ins Lächerliche zieht. Und ich glaube, Selbstironie ist sehr, sehr wichtig.
Wenn er also nicht für sein Ego über sich selber schreibt und auch nicht, um sich über sich selber klar zu werden, warum schreibt er denn überhaupt über sich selber?
Ich schreibe nicht für mich. Ich schreibe, um mein Geld zu verdienen. Das ist ein Job. Wenn ich jetzt ein brillanter Kopf wäre und könnte politische Kommentare verfassen, dann würde ich politische Kommentare verfassen. Leider kann ich das nicht. Was ich gemerkt habe, was ich kann, ist, ich kann den Alltag beobachten, ich kann die kleinen Sachen beobachten und ein bisschen unter das Mikroskop nehmen und die ein bisschen sezieren. Und das mache ich, das ist mein Beruf. Und ich schreibe nie, weil es mir Spass macht oder weil ich das Bedürfnis habe, zu schreiben. Nicht einmal eine Notiz in einem Notizbuch mache ich aus Spass, sondern weil es ein Teil des Jobs ist. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich gerne schreibe, sind, glaube ich, Einkaufszettel, glaube ich.
Also, Sie schreiben nicht gern, heisst jetzt das?
Nein, Schreiben ist nichts Lustiges. Schreiben ist Arbeit. Und Schreiben ist eine blöde Arbeit. Also, jetzt das reine Schreiben. Schön ist, über Sachen nachdenken, Sachen sehen, Sachen erfinden, Sachen recherchieren, auf Sachen kommen. Das ist Les. Aber der Akt vom reinen Schreiben ist sehr, sehr eine zähe Arbeit und vergleichbar mit dem Ausfüllen von einer Steuererklärung.
Das heisst, wenn Sie keine Leser hätten, dann würden Sie auch nicht schreiben?
Hätte ich keine Leser, würde ich auch nicht schreiben. Respektiv würde ich nicht dafür bezahlt, würde ich nicht schreiben.
Mittwoch, 16. Januar. Eigentlich hätte ich heute Geburtstag. Eigentlich. Aber irgendwie zählt es nicht. Ich habe die Ruhe nicht und bei der Arbeit komme ich auch nicht wirklich weiter. Warum grübelt man vor Publikum über sich selber nach? Warum baut man eine Bühne, steht drauf und lässt den Tassen runter? Im Fall vom Kolumnist Max Krüng heisst die banale Antwort, weil er diesen Stil am besten beherrscht und weil er dafür gezahlt wird. Offenbar kann man die eigenfabrizierte Darstellung von seiner Person in einer Kolumne als einen Job wie jeden anderen begreifen. Womit immer noch zwei Fragen auf eine Antwort warten. Erstens, warum gibt es immer mehr Leute, die genau diesen Job ausüben? Und zweitens, wieso machen sie es auch, wenn sie nicht dafür gezahlt werden? Vielleicht finde ich ja bei den Blogger Erleuchtung. Ein Haufen Blogger studieren nämlich, genauso wie ein Haufen Kolumnisten, öffentlich über sich selber nach. Nur, dass im Gegensatz zu den Kolumnisten nicht dafür gezahlt werden. Das Geld kann also keine Motivation sein. Das müsse es auch nicht, sagt Sven Sandu. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Luzern. Und laut ihm festigen die Blogger ihre Identität, indem sie von sich selber erzählen.
Immer mehr Leute können deshalb über Dinge berichten, über Dinge schreiben, über sich selbst schreiben, über Dinge, die ihnen wichtig sind, um somit auch ihre Identität wieder auszuformen. Jedes Schreiben ist ein kreativer Prozess. Und jedes Schreiben dient auch dazu, sich seiner selbst zu vergewissern. Und jedes Schreiben hat auch Adressaten. Und in diesen Blogs ist es jetzt möglich, von Dingen, die den Menschen persönlich bewegen, sei es der Sport, sei es das tägliche Leben, sei es ein extremes Hobby oder ein spezielles Hobby, dass das dann beschrieben wird und somit auch einem Leserkreis eröffnet wird, der vielleicht in dem direkten Umfeld der Person gar nicht so vorhanden ist.
Was heisst das, wenn man sich in einem Blog durch Schreiben über sich selber vergewissert? Mir kommt dazu der Blog von dieser Frau aus Zürich in Sinn, wo ich vor ein paar Tagen drauf gestossen bin. Als sie das erste Mal nach der Geburt von ihrem Sohn wieder in Ausgang gegangen ist, hat sie Folgendes geschrieben.
Heute Abend findet mein erster Frauenausgang als Mutter statt. Erst Essen und dann die Lesung von Alice Schwarzer. Um das Ganze zu relativieren, bereite ich dem Mann, der zu Hause den Nachwuchs hüten muss, heute Nachmittag ein großartiges Znacht vor.
Auf diesen Eintrag hat sie von ihren Kolleginnen und Kollegen 13 Kommentare bekommen. Es ist unter anderem diskutiert worden, ob sie jetzt eine klassische Hausfrau sei, wenn sie ihrem Mann Essen vorbereite. Naja, ob das jetzt so wahnsinnig identitätsbildend ist, wenn man mal kurz über die Rolle als Frau und Mutter diskutiert? Aber okay, so gesehen ist Bloggen einfach Tagebuch schreiben mit interaktiven Möglichkeiten. Und auch da macht wahrscheinlich erst die Masse der Einträge wirklich etwas bei einer Person aus. Über das muss ich unbedingt noch ein bisschen nachdenken. Und noch viel unbedingter muss ich darüber nachdenken, wie ich diese Sendung über Privat in der Öffentlichkeit aufziehen soll. Bald ist nämlich schon Wochenende und im Radio läuft «Make a Plan» für «Saturday Looks Good to Me» ausgerechnet.
God is always laughing every time you make a plan, so you can bury your hands in the snow.
Input.
Freitag, 18. Januar. Morgen. Schlecht geschlafen und früh verwachet. Die Sendung zu der Frage, warum immer mehr Leute ihr Privatleben in aller Öffentlichkeit entblößen, hockt mir im Nacken. Je mehr das ich weiss, desto weniger sehe ich von lauter Bäumen den Wald. Der Wald ist ein Dschungel. Und vielleicht sollte ich mir ihn einmal von oben anschauen, damit ich die Übersicht gewinne. Beim Stichwort Übersicht kommt mir der Alfred Messerli in den Sinn. Der Professor vom Zürcher Institut für populäre Kulturen hat mir bei einer früheren Gelegenheit nämlich gesagt, dass Öffentlichmachen von Privatem seiner Meinung nach schon vor Jahren angefangen hat. Und nicht erst seit den Blogs im Stil von öffentlichen Tagebüchern im Internet.
Es ist ein Phänomen, das jetzt nicht nur aufs Tagebuch bezogen auffallen tut in den letzten 10, 20 Jahren. Wenn Sie denken, seit 1980 beim Blick, liebe Martha, man redet über seine sexuellen Probleme, gut, anonymisiert, etc., etc., aber einfach alles, was persönlich, intim und geheim ist, wird genau ins Gegenteil gewendet, wird öffentlich und zugänglich für alle und so weiter. Gut, ich denke, im Einzelnen kann man vermuten, vielleicht sind es also ich würde sagen, es ist mal eine Zeitströmung und es hat dann sicher auch mit individuellen Dispositionen zu tun. Also ist man das bereit? Also ich persönlich wäre jetzt nicht bereit, ein Tagebuch zu führen und das öffentlich zu machen. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Weder hätte ich den Mut, noch wette ich das und so weiter. Also ich meine, das sind persönliche Sachen. Ob man sich damit Kommunikation, Auseinandersetzung, Freundschaft, alles Mögliche wird man sich damit versprechen. Ich vermute, es ist eine Art ein Deal, den man macht. Also man wirft Material ins Forum, in der Hoffnung, dass das genug interessant ist, dass das auch Leute anzieht und dass es einen Austausch gibt. Also ich glaube, es ist eine Investition, die man macht, wo man allerdings als Eingemachte geht, also Emotionen, Persönlichkeit und so weiter. Aber man ist bereit, alles auf den Markt zu werfen, in der Hoffnung, dass etwas zurückkommt. Ich würde das so interpretieren.
Probehalber hänge ich mir mal dem Gedanken an. Vielleicht dreht er mir. Der moderne Mensch erzählt in Internetblogs also nicht trotz einem Publikum aus seinem persönlichen Leben, sondern gerade wegen dem Publikum. Genau so sechs, meint der Luzerner Kommunikationswissenschaftler Sveran Sandu.
Ja, wir leben bis zu einem gewissen Grad von dem Respekt und der Beachtung von anderen. Also kein Mensch ist eine Insel und kein Blog kann alleine ohne Kommentare existieren. Die meisten Blogs, die eingerichtet werden, davon stirbt ein Drittel ungefähr nach einem Monat, weil es keine Leser dafür gibt und dann auch die Person keine Motivation hat, diesen Blog weiterzuführen. Also dieser Austauschcharakter, die Meinung von anderen über die Einträge zu erfahren, ist ganz, ganz wichtig für die Schreibenden. Diese gegenseitige Bewertung von den Eindrücken, das Austauschen über das Erlebte, das Erfahren, ja, mir ging es genauso, ich habe das genauso empfunden oder ich war in einer ähnlichen Situation wie du, das ist für viele Menschen ein ganz wichtiger Anker und eine ganz wichtige Referenz, um sich selbst wieder Orientierung zu verschaffen. Also Blogs leben von diesen Kommentaren. Wenn Blogs keine Kommentare hätten, dann wären sie in der Tat nur ein Selbstreflexionsmedium. Aber so werden sie, wenn sie denn gelesen werden, zu einer Plattform des Austauschs und der Neubewertung.
Ein Haufen Blogger und Bloggerinnen denken in ihren Blogs über sich selber nach. So, wie man es auch in einem Tagebuch macht. Nur, dass man in einem Blog schon im Moment vom Schreiben weiss, dass andere mitlesen. Das können ein paar wenige oder ein paar Tausende sein. Nur wenn gar niemand mitlese, dann geht ein Blog meistens relativ schnell wieder zu, meint es Warren Sandu. Die Abhängigkeit von einem aktiven Mitleser sei darum auch der Hauptunterschied zwischen einem Blog und einem Tagebuch.
Es gibt gerade durch diesen Vernetzungsaspekt von Blogs und durch diese Möglichkeit, Netzwerke darüber aufzubauen, sich gegenseitig direkte Kommentare einzuspeisen, hat ein Blog eine ganz andere Dynamik. Sicherlich gibt es vielleicht Ähnlichkeiten, was die Schreibform angehen kann, aber die Wirkungsweise und auch die Nutzungsweise von Blogs gehen weit über ein Tagebuch hinaus.
In einem Tagebuch tauscht man sich mit sich selber aus und verschafft sich auf diese Art Klarheit. In einem Blog dagegen macht man Privates öffentlich, um sich im Austausch mit anderen über sich selber klar zu werden.
Ich glaube, dass das Bedürfnis von Menschen nach Austausch und Bestätigung mit anderen schon immer gegeben war. Jetzt ist ein neues Instrumentarium da, das es viel einfacher macht, diesen Austausch zu haben. Früher waren das Höhlenmalereien, mit denen man sich ausdrücken wollte, dass man den Mammut erlegt hat. Heute kann man in seinem Blog von seinen neuesten Heldentaten berichten.
Allerdings ist damit nicht gesagt, dass die neueste Heldentat im Blog von mehr Leuten registriert wird als früher noch die Malereien an der Höhlenwand. Ich habe mich mittlerweile durch einen Haufen Schweizer Blogs geklickt. Und was auffällt, ist, dass die regelmäßige Leserschaft bei den meisten Blogs kaum über ein halbes Dutzend ausgeht. Oft hat man den Eindruck, dass ein Blog nicht viel mehr ist als eine permanente Konferenzschaltung von ein paar Freunden. Einfach mit dem Unterschied, dass sich auch total Fremde jederzeit am Gespräch beteiligen können. Da kommt mir gerade wieder der Max Küng in den Sinn, der am Rand von unserem Gespräch das hier über Blogs gesagt hat.
Ich glaube, es gibt mehr Blogger als Leute, die Blogs lesen. Also ich glaube, das Bedürfnis, sich mitzuteilen, ist grösser als das Bedürfnis, denn das alles zu lesen, glaube ich. Es ist inflationär, wie auch die persönliche Kolumne in den Printmedien auch inflationär ist.
Es gibt immer mehr Blogs. Das ist so. Das ist aber nicht etwa, weil die Menschen ihr Privatleben viel lieber als früher in aller Öffentlichkeit verhandeln, sondern schlicht und einfach, weil es früher noch Technologie dazu noch nicht hatten, sagt der Kommunikationswissenschaftler Sven Sandu.
Ja, sicherlich hat die enorme Ausbreitung von Blogs etwas mit der einfachen Zugänglichkeit von Blogs zu tun. Wir sehen, dass Internetzugänge, Verbreitung von Computern immer stärker zunimmt und auch die Technologie nicht mehr schwierig zu bedienen ist. Wenn Sie mit einer Textverarbeitung umgehen können, dann können Sie heutzutage auch einen Blog betreiben. Das heißt, die technologische Einstiegshürde ist ganz stark gefallen.
Die Erklärung von der Zunahme von Blogs durch die technische Verfügbarkeit mag stimmen. Aber nur zum Teil. Wenn die Menschheit schon vor dem Computerzeitalter nämlich so scharf drauf gewesen wäre, ihr Privatleben in der Öffentlichkeit zu verhandeln, dann hat sie garantiert so etwas wie einen Tauschbasar für Tagebücher erfunden. Es muss also noch etwas anderes passiert sein. Etwas, wo die Einstellung der Gesellschaft dazu, was überhaupt noch privat ist, grundsätzlich verändert hat. Freitag, 18. Januar, Abend. Ich habe beim Durchlassen vom Material einen Gedankenblitz gehabt. Gut, vielleicht nicht gerade einen Blitz, aber doch ein Kerzchen, das am Ende des Tunnels angegangen ist. Immerhin, es bringt Licht ins Dunkel. Und auch wenn es nur ein Schwachs ist, so zeichnet sich doch ein Weg ab. Früher haben die Menschen ihr Privatleben nicht öffentlich verhandelt, weil sie es nicht nötig hatten. Es hat genug andere Instanzen gegeben, die definiert haben, wie man muss sein. Die Familie zum Beispiel. Oder die Sozialschicht. Manchmal vielleicht auch der Arbeitgeber. Und vor all diesen Instanzen hat man das Private müssen und auch wollen geheim behalten. Darum hat man auch ein Tagebuch geführt, das man niemandem gezeigt hat. Das ist heute alles anders. Der Kommunikationswissenschaftler Svarn Sandu beschreibt die Veränderung so.
Ich glaube, dass sich das Verhältnis von privat und öffentlich grundlegend verändert hat in den letzten 10 bis 15 Jahren. Insbesondere bei der jungen Generation. Ich merke das bei meinen Studenten. Wenn ich die Frage, wer ein MySpace-Profil hat oder in StudiVZ, das ist eine große Online-Plattform für Studenten, bereits Mitglied ist, dann sind das 3/4 ungefähr von einem Kurs. Und wenn wir dann darüber diskutieren, was eigentlich damit passiert, dass man seine persönlichen Daten veröffentlicht und dass sie dann im Netz stehen und auch entsprechend genutzt werden können, fangen so ein paar an, darüber nachzudenken, aber für die meisten ist das überhaupt kein Problem. Also dieser Wandel hin, dass man das Private veröffentlicht, hat mit grundlegenden Neuorientierungen in der Gesellschaft zu tun. Das heißt, das Individuum oder der Mensch an sich ist getrieben von der Sehnsucht, sich selbst zu präsentieren. Und damit meine ich nicht nur Celebrities wie Paris Hilton oder andere oder Casting-Shows, in denen normale Menschen zum Star werden können. Man möchte die Identität, die man hat, festmachen an bestimmten Punkten und darüber schreiben, sich selbst über Privates zu positionieren, ist dazu eine Möglichkeit.
Das leuchtet ein, aber erklärt noch nicht, warum auch außerhalb vom Internet und der Blogs, zum Beispiel in den Printmedien, der personalisierte Bericht so grassiert. Aber auch für diese Entwicklung hat Svarn Sandu eine Erklärung.
Nun, zunächst kann man festhalten, dass das Vertrauen in klassische Institutionen oder auch die Medien, Gerichte, Parteien seit einigen Jahren stetig zurückgeht. Das ist ein Trend, der zieht sich durch alle Gesellschaften durch. Und gleichzeitig gibt es den Gegentrend, dass man sich nach Authentizität und Glaubwürdigkeit sehnt. Und wenn jetzt ein Journalist eben nicht nur ein Kürzel unter einem Artikel ist, sondern tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut, der über die Probleme in seiner Familie berichtet und das vielleicht noch mit einem gewissen Charme und eine Identifikationsplattform dadurch bietet, dann spricht das die Leser an und bietet eine ganz neue Form der Identifikation. Man sieht den Menschen hinter der Geschichte, indem er sich selbst, indem das Schreibende selbst, seine Geschichte persönlich macht.
Persönliches ist konkret. Und Konkretes gibt Halt in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird. Man kann schauen, wie macht's der andere und sich dann überlegen, wie man es selber machen will. Das ist viel wert, wenn nicht mehr wie früher weder die Familie noch der Arbeitgeber durchgibt, wie man dann sie hat.
Das Private und das Öffentliche verschwimmen. Und diese klare Trennung, die wir vielleicht vor 50 Jahren hatten, dass man die öffentliche Figur ist und die private Figur, die zu Hause, in der Familie, das Heim hat, die löst sich zusehends auf. Das liegt beispielsweise auch an dem Arbeitsumfeld, in dem wir uns bewegen. Ja, es ist nicht mehr die Stechuhr von 9 bis 16:30 Uhr, sondern viele Menschen arbeiten auch noch in ihrer freien Zeit, indem sie einen Laptop haben, indem sie einen Blackberry haben, indem sie durch das Mobiltelefon ständig erreichbar sind. Und da findet doch eine gewisse Verwischung in den Rollen statt.
Der Biografieforscher Alfred Messerli erklärt sich das Aufspülen vom Privaten an die Öffentlichkeit auf diese Art.
Sag mal, in einer Umbruchszeit, wo man sich fragt, verhalte ich mich richtig, mache ich alles richtig, etc., etc., oder mache ich alles falsch, ist natürlich das Bedürfnis zu wissen, wie machen es die anderen, relativ gross, bis ins Intime hinein. Also bin ich normal und so weiter. Und ich glaube, Kommunikation über das sogenannte Normale läuft natürlich über so etwas, ganz eindeutig. Also von der Erwartung, von dem, was gegeben wird und so weiter. Eine Art wie eine Also nicht nur eine Kommunikation, sondern auch eine Art Vermittlung, ein Ausdehnen von Normalität läuft in der Rezeption und in der Produktion, also im Herstellen und im Lesen von solchen Sachen.
Und der Journalist und Kolumnist Max Küng findet folgende Worte zur Erklärung vom Phänomen, warum der personalisierte Schreibstil, wie nähren pflegt, gegenwärtig so gefragt ist.
In erster Linie ist es mal eine kurze Form, also es ist sehr einfach zu konsumieren. Und vielleicht transportiert sie auch in dieser immer komplexeren Welt so eine gewisse Einfachheit auch. Und der Leser und die Leserin kann natürlich sich selber drinnen sehen. Also die Leserin und Leser wird gespiegelt mit den unwichtigen Sachen, die sie im Alltag hat, mit der Supercard oder mit dem Computer, wo der Oberschenkel anschmürzelt, oder mit dem Essen in der Kantine. Ich glaube, sie erkennt sich selber wieder.
Samstag, 19. Januar. Ich habe das Material für meine Sendung zusammen. Endlich. Auch wenn es vor allem Fragmente sind. Jetzt muss ich das Puzzle noch in eine anständige Form bringen. Bis ich das habe, mein Wochenende durch und meine Familie eingeschnappt. Es ist nicht das erste Mal. Ich muss unbedingt an meinem Zeitmanagement arbeiten. Ich verbringe eindeutig zu viel Zeit damit, um über mich und meine Arbeit Tagebuch zu führen. Aber vielleicht gibt es ja einen Blog zu dem Thema. Irgendjemand hat sicher eine gute Idee oder einen Kommentar dazu.
Input.
DRS3 Podcast.